Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie hochmotiviert, ja geradezu übermotiviert und erstaunlich gut ausgeschlafen nach einem langen Jetlag-Rückflug aus Shanghai zu dieser schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, einem Freudentag, weil heute Weltwochetag ist am Donnerstag, dem 5. September 2024. Ich habe bereits eine kleine Sondersendung produziert heute Morgen in diesem Studio mit gewissen Eindrücken und Einschätzungen und Einordnungen zu China. Ich wollte das ursprünglich integrieren in diese Sendung, aber es sind dann doch etwa 13, 14 Minuten geworden. Deshalb kopple ich das aus, um allen jetzt nicht so China-Interessierten hier am Anfang gewissermaßen einen kleinen Vortrag zu halten. Aber schauen Sie sich das unbedingt an, wenn Sie das fasziniert, wenn Sie da mehr wissen wollen. Ich berichte, ich gehe auch darauf ein, was mir einzelne Zuschauer geschrieben haben und ich versuche etwas herauszufinden, wie man das politische System Chinas heute vor dem Hintergrund der Geschichte dieses Landes einzuordnen hat und was das bedeutet fürs Verständnis Chinas in der heutigen Zeit und wie wir uns zum Beispiel in der Schweiz gegenüber China verhalten sollen. Fazit, wir müssen diese chinesische Herausforderung doch vom Positiven her packen, anstatt uns da auf das Trennende zu konzentrieren, darin zu verbeißen, müssen wir das Gemeinsame betonen und wir dürfen nie vergessen, die Chinesen sind nach der fürchterlichen Erfahrung der maoistischen Zeit, vor allem am Schluss, diese Kulturrevolution, das ist ja eine Beschönigung, das war eine verbrecherische große Säuberung, die da der Vorsitzende gemacht hat, um sich innenpolitischer Rivalen zu entledigen, hat die Jugend aufgehetzt gegen frühere Weggefährten. Da ist es ja zu schlimmsten, also wirklich allerschlimmsten kriminellen Entgleisungen, zu Verbrechen, Folterungen, Ermordungen gekommen, was bis heute in China natürlich ein sehr heikles Kapitel ist, was ich verstehen kann, weil die Leute, die Betreffenden zum Teil immer noch leben und da möchte man keine Wunden aufreißen. Denn etwas, und das muss ich hier doch sagen, etwas, was mir zumindest klar zu werden scheint, ist, dass eben in der chinesischen Geschichte die Angst vor einem Auseinanderbrechen des Landes ganz groß ist. Absturz in Bürgerkrieg, in Selbstzerfleischung, Einmischung auswärtiger Kräfte, eben dann ideologische Raserei. Das hat es immer wieder gegeben in der chinesischen Geschichte. Das sind die Zeiten des Traumas. Und jede Regierung in China wird daran gemessen, ob sie es schafft, ob sie es zustande bringt, den Zusammenhalt dieser Zivilisation, dieser 3000, 4000 Jahre zurückreichenden Zivilisation sicherzustellen. Und das kann man eben nur deshalb sicherstellen, wenn sie Wohlstand schaffen. Und darum ist die Herausforderung, ist das Problem oder ist die Schwierigkeit, ist das der Auftrag im Grunde dieser chinesischen Regierung oder jeder chinesischen Regierung besteht eben darin, einerseits dieses Verlangen nach Stabilität zu befriedigen und eben zu garantieren und auf der anderen Seite aber eben auch eine wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten, die einen Wohlstand schafft, der eben diese Stabilität dann auch wieder wirtschaftlich abfedert. Und anders als die Westler, anders als die Amerikaner, sind die Chinesen meines Erachtens nicht Werteimperialisten, Werteidealisten. Ich sage das gar nicht nur kritisch, ich meine, das ist auch im Wesen unserer Kultur, dass wir glauben, universalistische Werte zu haben. Und es sind ja auch universalistische Werte, denn die Chinesen, Deng Xiaoping, nach dem Tod von Mao, ist ja nach Europa, ist ja nach Amerika gefahren, um unsere Praktiken, unsere kulturellen Traditionen zu studieren, um sie eben zu übernehmen oder gewissermaßen zu adaptieren, umzutopfen nach chinesischer Art. Also der Idealismus, der vielleicht auch die Amerikaner zum Teil nicht nur im Guten beseelt, dieser Idealismus, die ganze Welt mit den eigenen Werten beglücken zu wollen, dieser Idealismus hat etwas für sich. Das ist nicht einfach nur ideologische Verblendung, man darf es einfach nicht übertreiben, aber wir müssen aufpassen, dass wir eben unsere Prägungen nicht auf China übertragen. Nur weil wir dieses Sendungsbewusstsein haben, heißt das noch lange nicht, dass die Chinesen dieses Sendungsbewusstsein und politische Eroberungs- und Zivilisierungsbewusstsein haben. Ich glaube, den Chinesen geht es in ihrer Einstellung zur Welt vor allem darum, Geschäfte zu machen, dass sie ihre uralte Zivilisation zusammenhalten können. Das ist für mich der zentrale Gedanke. Und so muss man vermutlich auch nach meiner vorläufigen Einschätzung die chinesische Geopolitik einschätzen, die chinesische Geopolitik beurteilen, etwa im südchinesischen Meer. Ich glaube nicht, dass das ein imperialistischer Eroberungsdrang ist. Ich glaube, dass eben China da primär aus einem Sicherheitsdenken heraus argumentiert und sagt, wir müssen diese Meerengen da auch gegenüber Taiwan, wo die Amerikaner immer kreuzen, die müssen wir schützen, um eben China, Festlandchina zu schützen. China ist eine Landmacht, das ist keine Seemacht, die in der Welt herumgondelt, um sozusagen ihr politisches System allen aufzunötigen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das hat ja bei uns eine sehr, sehr lange Tradition, eine Tradition, der wir uns vielleicht auch nicht immer so bewusst sind. Ich rede jetzt nicht von der Schweiz, aber als Schweizer, der da in einem westlichen Land aufgewachsen ist, identifiziere ich auch mich damit. Nun also, das ein paar Gedanken zu China. Ich werde das Thema in der nächsten Zeit weiterverfolgen. Ich habe aus technischem Dilettantismus es auch versäumt, Ihnen einige meiner Interviews und Sendungen aus Shanghai zu übermitteln. Das wäre möglich gewesen, aber ich habe irgendwie mich da falsch ins Internet hineingeloggt. Und deshalb wird das jetzt in den kommenden Tagen der Fall sein. China, ein ganz großes Thema, hochinteressant und auch rätselhaft. Da gibt es viel zu diskutieren und zu erwägen. Bevor wir einsteigen in die News, die neue Weltwoche heute am Start, heute am Kiosk. Falls Sie sie noch nicht abonniert haben, sollten Sie sich überlegen, jetzt, spätestens jetzt, vielleicht doch einmal ein Abo abzuschließen. Wir konzentrieren uns. Hubert Moser, seine Walliser Landsmännin. Hubert Moser ist derselbe Walliser. Absteigerin des Jahres, der gewitzten Bundespräsidentin Viola Amherd will nichts mehr gelingen. Eine Analyse dieser, ja, für mich auch etwas Reizfigur, der Viola Amherd, vor allem aus neutralitätspolitischen Fragen. Sie möchte ja mehr in die NATO, mehr in die EU ja auch im Begriff, ein Militärbündnis zu werden, oder ist es schon? Da bin ich sehr, sehr kritisch, da habe ich eine ganz andere Auffassung als Sie. Aber zumindest zu Beginn ihres Präsidialjahres war ja Viola Amherd für viele in der Schweiz eben eine Hoffnungsträgerin, eine positiv bewertete Figur. Jetzt verändert sich das doch etwas und Hubert Moser, unser Kollege, ist dieser Veränderung, auch diesem politisch zunehmend sichtbar werdenden Misserfolg, den die Bundespräsidentin da nicht zu vermeiden scheint, nicht mehr vermeiden kann, dem ist er nachgegangen. Freundschaft mit China, wir sollten die Beziehungen zu Peking weiter ausbauen, das ist das Fazit meiner Berichte, meiner durch qualifizierte Begeisterung geprägten Berichte. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle auch für die mahnenden und wohlwollend kritischen Stimmen von Ihnen. Es gibt ja größere China-Kenner im Publikum von Weltwoche Daily, als ich einer bin, und man hat mir doch geraten, ich möge am Boden bleiben, man hat mir auch etwas kritische Facetten der chinesischen Realität hier zugeschickt. Ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken. Ungeachtet dessen habe ich eine positive Einstellung zu diesem Land. Vielleicht hätte ich eine andere, wenn ich in China leben würde. Das ist schon möglich. Aber ich argumentiere hier als Schweizer. Ich versuche etwas, unsere Beziehung zu China und auch meine ganz subjektive, wenn ich da in mich hineinhöre, meine ganz subjektive Einstellung, meine Gedanken Ihnen hier mitzuteilen, und möglichst ungefiltert und möglichst unverstellt. Und wenn ich da in mich hineinhorche, ja, dann spüre ich eine große Begeisterung für China. Hat mich das wirklich, das hat mir jetzt imponiert, was ich da gesehen habe. Und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass noch vor 40 Jahren dieses Land ja in bitterster Armut verharrte. Was man da zustande gebracht hat, das ist ein riesiges Verdienst, und ich streiche das ja immer wieder heraus, dass es den Chinesen gelungen ist, und das ist eben auch unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte bemerkenswert, herausragend geradezu, eine weltmeisterliche Leistung, 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut in einen relativen Wohlstand zu bringen. Freundschaft mit China für die Schweiz ist das Pflicht. Heißt aber natürlich auch, dass man die Chinesen selbstverständlich auf die Einhaltung der gemeinsamen Regeln verpflichtet. WTO-Regeln. Aber auch hier aufpassen. Doppelmoral, Scheinheiligkeit. Die Europäer, die Amerikaner werfen den Chinesen immer vor, ihr unterlauft die Welthandelsregeln, indem ihr eure Firmen da subventioniert, um die Preise zu unterbieten. Ja, das kann man kritisieren, aber was macht denn die EU? Was machen die Amerikaner? Die machen ja auch Protektionismus, Landwirtschaftspolitik in der EU, Wirtschaftsförderungspolitik, Industriepolitik oder die Amerikaner mit ihren Zöllen. Also da muss man schon aufpassen, dass man nicht in eine doppelmoralische Irrperspektive verfällt. Mein Kollege Raphael Lutz übrigens hat ein Interview gemacht mit dem früheren Schweizer Botschafter in China, mit Dominik Dreyer, der sagt, China hat kein Interesse, Taiwan anzugreifen. Ein China-Sachverständiger, der viel mehr weiß über dieses Land als ich, im großen Weltwoche-Interview. Dann haben wir unsere Kolumnistin Annabelle Schunke, die den Deutschen rät, den bürgerlichen Parteien mit der AfD zu kooperieren. Der letzte Juppie auf Korsika, Mark von Häuserlings Hymne auf den Schweizer Medienunternehmer Thomas Trüb. Sprüche und Widersprüche. Die EU sei wachstumsfeindlich und regulierungswütig, urteilt Swissmem. Trotzdem will der Industrieverband ein Rahmenabkommen 2.0. Urs Gehriger porträtiert den schillerndsten, farbigsten und auch, ja, vielleicht größten Entertainer unter den Politikern in der Europa, nämlich den albanischen Regierungschef Edi Rama, ehemaliger Basketballstar und Künstler. Ist eine interessante Figur. Ist nicht politisch beurteilt, da bin ich bei vielem nicht einverstanden, jetzt ich persönlich, was er erzählt. Aber als Figur ein schillerndes Phänomen. Wir beschäftigen uns mit der Schule. Alain Bichard, der das integrative Schulmodell hier sehr qualifiziert kritisiert. Und ich möchte auf diese neue Rubrik hinweisen, die wir in der Weltwoche haben. Außenpolitisches Telegramm von Jean-Daniel Rouch, dem erfahrenen Schweizer Diplomaten, der jede Woche auf ein signifikantes außenpolitisches Thema eingeht und das in kurzer Form einordnet aus Sicht der Schweiz. Jetzt aber zu den Nachrichten, jetzt aber zu den Aktualitäten von heute. Die Empörung ist riesig, nachdem die Kollegen von Tamedia, Gratulation dazu, aufgedeckt haben, dass die Lausanner Firma des gebürtigen Kameruners Frank Tessemo die Unterschriften gegen Geld eingesammelt, aber im großen Stil gefälscht hat. Vor allem die Linke übt sich jetzt in empörter, in moralisierender Schnappatmung. Der frühere SP-Fraktionschef Roger Nordmann verkündet barsch Initiativen mit Fälschungsverdacht müssen jetzt kurz eingefroren werden, bis klar ist, ob sie gültig sind. Oder SP-Nationalrat Matthias Renard, er fordert ein Verbot von bezahlten Unterschriften. Selbstverständlich sind die eigenen Genossen und die Gewerkschafter nicht mit gemeint, die fleißig während ihrer Arbeitszeit Unterschriften für linke Anliegen sammeln. Hat die SP das Recht, sich eigentlich dermaßen moralisch aufzuplustern, da sind doch ein paar Fragezeichen berechtigt. Ich kann mich erinnern, dass Fabian Molina, der SP-Nationalrat, damals bei der Volksinitiative der SVP Landesrecht vor Völkerrecht 2015 Folgendes gesagt hat, und zwar wörtlich, ich zitiere: Schicken Sie den Unterschriftenbogen einfach mit einem echt klingenden Familiennamen zurück. Das Porto zahlt die SVP. Zitat Ende. Molina hat also nichts anderes getan, als die Schweizer zur Wahlfälschung, zur Stimmabgabefälschung, zur Unterschriftenverfälschung oder eben zur Wahlverfälschung, zur Stimmverfälschung, Abstimmungsverfälschung aufzurufen. und einer ihm nicht genehmen Partei finanziell zu schaden. Wer so mit unseren demokratischen Volksrechten umgeht, ist selber kein Demokrat und müsste eigentlich strafrechtlich belangt werden. Davon allerdings kann keine Rede sein. Aber Sie sehen, dass hier einfach jetzt diese vordergründige Kritik ziemlich stark scherbelt da bei den Kollegen der SP. Der Bundesrat hebt den Schutzstatus S für Flüchtlinge aus der Ukraine bis zum 4. März 2026 nicht auf. Gleichzeitig verlängert er auch die Unterstützung für diesen Personenkreis bis dahin. Die SP, die Mitte sowie Flüchtlingsorganisationen haben die Verlängerung des Status S für Ukrainerinnen und Ukrainer begrüßt. Die SVP hingegen kritisierte den Entscheid des Bundesrats, eine nachhaltige Stabilisierung der Lage in der Ukraine sei nicht absehbar, teilte hingegen der Bundesrat mit. Aktuell sei auf dem ganzen Staatsgebiet der Ukraine von kriegerischen Handlungen auszugehen. Das war nicht der Eindruck, den ich von meiner sommerlichen Expedition in die Ukraine mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban mitgenommen habe. Ganz im Gegenteil, da wirkten also riesige Flächen wirkten vom Krieg verschont. Also ob das in dieser Drastik so stimmt, da möchte ich auch mal eine gewisse Skepsis äußern. Der Bundesrat sagte weiter, wegen der Einbindung der Schweiz in den Schengen-Raum sei zudem eine Abstimmung mit der EU unerlässlich. Die EU-Staaten verlängerten den temporären Schutz für die Ukraine-Flüchtlinge bereits am 13. Juni bis zum 4. März 2026. Wir sind also, und das ist die Brisanz hier, wir sind also offenbar in unserer Migrations-, in unserer Flüchtlingspolitik nicht mehr unabhängig. Hat man das eigentlich damals der Bevölkerung gesagt, der Stimmbevölkerung, dem Stimmbürger, als es darum ging, Schengen und Dublin anzunehmen? Da hat man den Leuten damals gesagt, wenn ihr das annehmt, dann bestimmt die EU, wie wir mit unserem Asylverfahren, mit unserer Asylpolitik umzugehen haben. Hat man nicht gesagt. Außerdem werden jetzt natürlich die Kosten ganz massiv nach oben gehen. Das wird Milliardenkosten zur Folge haben. Anspruch auf Sozialhilfe ist ja gegeben mit diesem Schutzstatus S. Man hat dadurch keinen Anreiz zum Arbeiten und der Bundesrat ist ja jetzt schon damit überfordert, die Ukrainer, die hier sind, in den Arbeitsprozess einzugliedern. Man möchte bis Ende Jahr 4 von 10 Ukrainerinnen in die Arbeit hineinbringen. Man ist noch weit davon entfernt. Außerdem widerspricht der Entscheid des Bundesrates, meine Damen und Herren, Vorstößen aus dem Ständerat, die angenommen worden sind. Die Vorstöße von Esther Friedli, SVP und Beni Würth, Mitte, sind eben ja mit Mehrheiten angenommen worden, wonach der Schutzstatus S nur an Ukrainer verliehen wird, die aus Kriegsgebieten stammen, nicht generell an die einst ja über 40 Millionen, wobei so viele sind ja nicht mehr im Land. Happige Indiskretion bei der parlamentarischen PUC zum CS-Skandal. Internas wurden Arthur Ruttishauser von der Sonntagszeitung zugesteckt und jetzt fragen die Portale und die Nachrichten, wer hat da geplaudert, wer hat da, wo ist die Indiskretion? Welcher PUC-Politiker ist da sozusagen als der Überbringer der heimlichen Botschaften zu brandmarken? Da muss ich eine andere Frage stellen. Gibt natürlich auch im Bundesrat Leute, die diese PUC-Ergebnisse weitererzählen möchten, mit einem klaren Motiv, nämlich den nicht mehr anwesenden, im Bundesrat anwesenden, sich nicht mehr verteidigen könnenden Ex-Finanzminister Ueli Maurer anzuschwärzen. Das ist doch hier das Motiv. Ich habe den Verdacht, dass das Departement von Karin Keller-Sutter, der heutigen Finanzministerin, ganz intensiv hier diese Indiskretionen befeuert, um eben den früheren Finanzminister Ueli Maurer entsprechend anzuschwärzen. Das ist eine reine Vermutung, meine Damen und Herren. Als Journalist darf ich solche maliziösen Vermutungen ja in den Raum stellen, aber die Bundesanwaltschaft müsste dem auch nachgehen, also nicht nur da bei den PUC-Mitgliedern, sondern auch im Bundesrat. Wer ist für diese Zertrümmerung des Amtsgeheimnisses eigentlich verantwortlich? Um das geht's nämlich. Wer da in unserem Apparat das einfach durchreicht an die Medien, das sind die Fragen, die zu klären sind, aber eben offen und nicht nur auf diesen Personenkreis beschränkt. Es könnte ohnehin eine sehr interessante Herbstsession werden, vor allem in Fragen des Asyls und der Finanzpolitik. Schwenkt die FDP, schwenkt die Mitte um in der Asylpolitik? Das zeigt sich in der von der SVP verlangten Sondersession mit etlichen verschärfenden Vorstößen. FDP-Präsident Thierry Burkhardt will jetzt einige davon unterstützen. Ein Teil der Mitte hat es bereits früher getan. Vielleicht kommt es doch noch zum Wunder von Bern, zur Asylwende. Interessant werden dürften auch die Finanzdebatten über das Sparen, vor allem über gewisse Ideen da zum Anherrschen, Spezialfonds für 10 Milliarden oder eine Mehrwertsteuererhöhung, andere Finanzierungen, wie da entsprechend verfahren wird, das werden wir sehen. In den Medien sonst noch, was haben wir heute Morgen? Ja, der Bundesrat beschließt Sondersteuer für Schweizer Großkonzerne. Das ist ein finsteres Kapitel da. Die Staatengemeinschaft der Schuldenstaaten hat ja der Schweiz einfach aufgezwungen, ihre tiefen Steuern anzuheben, die Steuern zu harmonisieren. Auch da, die Schweiz scheint nicht mehr unabhängig zu sein, beziehungsweise der Wille des Bundesrats, die Unabhängigkeit gerade in steuerpolitischen Fragen zu bekräftigen, die fehlt. Leider hat da auch die SVP eine meines Erachtens zu wenig entschlossene Widerstandshaltung eingenommen. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt heute beschönigend. Seit diesem Jahr müssen internationale Konzerne mit einem Jahresumsatz ab 750 Millionen Euro im Prinzip in jedem Land mit relevanten Aktivitäten mindestens 15% des maßgebenden Gewinns als Steuer bezahlen. Eine solche globale Mindeststeuer hatten fast 140 Länder vereinbart. Vereinbart? Nein, das war nicht eine Vereinbarung. Das war Zwang. Man hat der Schweiz die Pistole an die Brust gesetzt und gesagt, wenn ihr es nicht macht, dann werden diese Konzerne bestraft und ausgenommen. Dann machen wir euch fertig. Jetzt etwas übertrieben dargestellt. Also dieses Powerplay ist da gelaufen und da muss die Schweiz, meines Erachtens, müsste die Schweiz, kapitulieren kannst du immer noch, müsste die Schweiz sicherlich am Anfang viel entschlossener dagegenhalten. Nun, meine Damen und Herren, dies die Sendung zu den schweizerischen Aktualitäten. Jetzt dann gleich das internationale Geschehen. Bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind. Muss das jetzt noch kurz hier in der Zwischenzeit entsprechend übermitteln und beschriften. Und dann melden wir uns gleich wieder zurück. Ich freue mich.